NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
12. Januar 1628. Der Geburtstag des französischen Schriftstellers Charles Perrault.
Es war einmal ein kleines Mädchen. Die Großmutter ließ ihm ein rotes Käppchen machen. Und weil ihm das so gut stand, nannte man es überall nur Rotkäppchen.
Hierauf fingen die Feen an, die Prinzessin zu beschenken. Als die Reihe an die Alte kam, sagte diese, die Prinzessin solle sich mit einer Spindel in die Hand stechen und daran sterben.
Verkroch es sich in die Herdecke und setzte sich in die Asche. Deshalb nannte man es auch ganz allgemein im Hause Aschenputtel. Aber Aschenputtel war trotz seiner schlechten Kleider doch.
Wenige Zeilen genügen und jeder hat eine Geschichte vor Augen. Rotkäppchen, Dornröschen, Aschenputtel. Diese Figuren aus dem Reich der Fantasie sind ganz fest verankert in unseren Köpfen. Grimms Märchen stehen seit 200 Jahren in den Kinderzimmern. Aber die drei Damen sind schon gut 100 Jahre länger zwischen zwei Buchdeckeln zu Hause. Ursprünglich heißen sie anders. Cendrillon,
Aschenputtel.
La Belle au Bois Dormant,
Dornröschen.
Und
Rotkäppchen ist Le Petit Chaperon Rouge. Und eigentlich ist es ein französisches Mädchen und Märchen.
Das ist gründlich vergessen worden im Land der Brüder Jakob und Wilhelm Grimm. Die haben uns mit tatkräftiger Unterstützung ihres Malerbruders und Märchenillustrators Ludwig Emil Grimm die Überzeugung eingeprägt, dass die drei Märchenmädchen nirgendwo anders als im deutschen Wald zu Hause sein können. Und kaum jemand kennt noch den Namen des Autors, der diese Geschichten in die europäische Literatur gebracht hat. Er heißt Charles Perrault. Heute vor 390 Jahren, am 12. Januar 1628, wird Charles Perrault in Paris geboren. Er ist das siebte und jüngste Kind einer wohlhabenden Familie. Sein Vater ist Jurist beim Parlament. Seine Beziehungen reichen in die allerhöchsten Kreise. Charles und seine Brüder machen ebenfalls glänzende Karrieren.
Charles Perrault, ein Mann im Umfeld von Ludwig dem 14., hat eine prächtige barocke Perücke vor einer eleganten Säule. Seine Hände umfassen ein prachtvolles Buch, vielleicht ein Buch, das er selbst geschrieben hat. Er ist wie ein Herrscher dargestellt.
So schaut er aus einem Kupferstich auf die Besucher einer Ausstellung im Schloss Philippsruhe in Hanau, dem Geburtsort der Brüder Grimm. Dort sind Märchen ein großes Thema. Und Museumsdirektorin Katharina Bechler hat dazu auch die deutsch-französischen Kulturbeziehungen in den Blick genommen.
Die Märchen der Brüder Grimm sind in Frankreich sehr populär. Also der Rücktransfer von Deutschland nach Frankreich scheint mir sehr viel stärker zu sein als die Tatsache, dass wir kaum wissen, wie wichtig Perrault für die Grimmschen Märchen ist.
Und erst recht nicht, was für eine außergewöhnliche Persönlichkeit dieser Mann gewesen ist. Schriftsteller und Intellektueller, aber auch Politiker und, heute würde man vielleicht sagen, Kulturmanager. Die Literaturprofessorin Ute Heidmann von der Universität Lausanne forscht schon lange über Perrault. Hochintelligent, zielstrebig, fleißig, willensstark und unabhängig. So beschreibt sie den jungen Charles.
Was sicher ist, dass die Familie liberal war. Also alle Söhne haben studiert und hatten auch ihren eigenen Kopf. Und offenbar hat die Familie das schon unterstützt.
Mein Vater hat mich jeden Abend nach der Suppe meine Lektionen aufsagen lassen und mich dazu angehalten, das Wichtigste daraus auf Latein zusammenzufassen. Das ist eine sehr gute Methode, damit man auch den Geist der Autoren durchdringt, deren Worte man auswendig lernt. Ich war immer unter den Besten in meiner Klasse.
So erinnert sich der alte Perrault in seinen Memoiren an den jungen Charles und hält auch eine bemerkenswerte Geschichte fest. Er verweigert die Schule. Nicht, weil sie ihm zu viel abverlangt hätte, sondern zu wenig. Charles' Lieblingsfach ist das Debattieren. Und als der Lehrer ihn da nicht zu Wort kommen lässt, fasst der Junge einen großen Entschluss.
Ich sagte ihm, dass ich die besseren Argumente hätte, weil meine ganz neu wären, ihre aber alt und abgenutzt. Und wenn es mir verboten wäre, gegen die anderen zu disputieren, dann hätte ich in der Klasse nichts mehr zu tun. Dann verbeugte ich mich vor ihm und vor allen anderen Schülern und verließ den Raum.
Perrots bester Freund folgt ihm und die beiden Jungen studieren fortan ohne Lehrer jeden Vor- und Nachmittag zusammen, 3 oder 4 Jahre lang, lesen griechische und lateinische Autoren, die Bibel, Geschichtsbücher und philosophische Abhandlungen. Dann geht Perrot an die Universität und studiert Jura, bekommt nach dem Examen mit 23 Jahren eine Stelle am Gericht in Paris. Auch da fühlt er sich wieder unterfordert und wird bald Mitarbeiter seines älteren Bruders Pierre, der im Steuerwesen tätig ist.
Ich nahm sein Angebot an, weil es mir angenehmer war, etwas zu tun, als eine Robe durch den Justizpalast zu schleppen.
Perrots Karriere führt ihn schnell höher hinauf, in die unmittelbare Nähe Ludwigs des 14. Der junge König hat große Ambitionen. Um sie zu verwirklichen, macht er den Finanzpolitiker Jean-Baptiste Colbert zum starken Mann im Staat. Und der hält viel von den begabten Perrot-Brüdern. Dem Steuerfachmann Pierre, dem Architekten Claude und dem jüngsten Charles mit seinen literarischen Ambitionen.
Monsieur Colbert wollte eine Anzahl Gelehrte um sich versammeln, die ihn beraten sollten in allen Angelegenheiten der schönen Künste.
Claude wird einer der Architekten von Schloss Versailles. Charles arbeitet am künstlerischen Programm, entwickelt Ideen für die Parkanlagen, die Skulpturen, die Themen der Gemälde und Wandteppiche und für die Inschriften. Eine Art PR-Chef und zugleich Kulturminister Ludwigs des 14. So kann man sich die Position von Charles Perrault vielleicht nach heutigen Begriffen vorstellen. Aber mit dem Tod seines Gönners Jean-Baptiste Colbert verliert er seine Ämter. 1683, da ist Perrault 55 Jahre alt, zieht er sich ins Privatleben zurück.
Ich war frei. Und nachdem ich fast 20 Jahre lang mit großem Einsatz gearbeitet hatte und ja auch schon über 50 war, konnte ich mich mit gutem Gewissen zur Ruhe setzen und mich der Erziehung meiner Kinder widmen.
Im fortgeschrittenen Alter hat Perrault eine 30 Jahre jüngere Frau geheiratet und ist Vater von 4 Kindern und schon bald nach der Geburt des Jüngsten Witwer geworden. Die familiäre Aufgabe lässt ihm nun auch Zeit, sich mehr als bisher der Literatur zu widmen. Er ist Mitglied der Académie Française. Die Unsterblichen, wie sie genannt werden, verstehen sich als Elite der Intellektuellen und Künstler Frankreichs und als oberste Instanz in Kulturfragen. Diesen illustren Kreis mischt Charles Perrault 1687 gewaltig auf, mit einer Kontroverse, die in Frankreich bis heute jedes Schulkind kennt, die Querelle des Anciens et des Modernes.
Der Streit zwischen Antike und Gegenwart.
Ich sehe die Alten, ohne vor ihnen auf die Knie zu fallen. Sie sind groß, das ist wahr, aber sie sind Menschen wie wir. Und ich glaube, man kann das Zeitalter Ludwigs des 14. gerechterweise mit dem des Augustus vergleichen.
Man kann sich nicht mehr vorstellen, welchen Tumult diese höflichen und vorsichtigen Worte aus einem Lobgedicht auf den König im Kreis der Unsterblichen auslösen. Die Antike, ihre Bauwerke, ihre Skulpturen und ihre Dichtkunst gelten damals als unerreichbare Vorbilder und Inbegriff der Vollkommenheit. Dass Perrault seine eigene Zeit selbstbewusst daneben stellt, scheint vielen eine ungeheuerliche Anmaßung. 7 Jahre tobt der Streit in den Debatten der Akademie. Perrault veröffentlicht 4 Bände, in denen er seine Meinung darlegt und begründet. Viele Interpreten haben darin die ersten Vorboten des Zeitalters der Aufklärung gesehen. 1697 erscheint Charles Perraults bis heute wichtigstes Werk.
Geschichten und Erzählungen aus vergangener Zeit mit guten Lehren.
Erzählungen meiner Mutter ganz.
So lautet der vollständige Titel. In der Perrault-Ausstellung im Schloss Philippsruhe in Hanau ist eine Originalausgabe zu sehen. Museumsdirektorin Katharina Bechler steht vor der Vitrine mit dem kostbaren Buch.
Es hat das Format einer Bibel oder eines Gesangbuchs. Ja, es ist ein kleiner Schatz.
8 Märchen sind darin enthalten. 3 davon gehören zu den bekanntesten überhaupt.
Rotkäppchen, Dornröschen, Aschenputtel. Die Brüder Grimm haben natürlich unendlich viel mehr gesammelt. Aber sie werden noch heute mit diesen Märchen von Charles Perrault identifiziert.
Inwieweit Charles Perrault die Geschichten nacherzählt oder erfunden hat, lässt sich kaum mehr bis in alle Einzelheiten aufschlüsseln. Aber Charles Perraults Märchen sind keine Volkskunst, sondern anspielungsreiche Literatur, geschliffen und elegant und sicher nicht für Kinder gedacht.
Wenn man die Texte liest, die sind immer ironisch. Man kann die auf zwei Ebenen lesen,
sagt die Märchenforscherin Ute Heidmann. Perrauts Publikum sind die Aristokraten in den Salons und in erster Linie die jungen Frauen. Für sie hat der erfahrene Mann von Welt gut versteckte, aber durchaus subversive Ratschläge. Aus seiner jahrzehntelangen Karriere weiß er genau, wie viel Macht und Profitgier, wie viele Intrigen und brutale Interessen am äußerlich so glänzenden Hof des Sonnenkönigs herrschen. Eine korrupte und dazu noch bankrotte Gesellschaft ist das, in der Kinder als Kapital eingesetzt werden.
Es ist auch sehr modern, also der Einsatz für die Frauen schon mal und auch überhaupt für diese junge Generation, die da in so einem korrupten Feld sitzt. Ja, das ist sehr bewundernswert, wie fein der das ausarbeitet auch.
Die Literaturwissenschaftlerin Ute Heidmann hat die Märchen, wie Charles Perrault es gefordert hat, genau und durchdringend gelesen und ganz konkrete Hinweise auf das Leben am Hof in Versailles gefunden. Dornröschen zum Beispiel.
La Belle au Bois Dormant, das ist ja eine Prinzessin des Ancien Regime. Es ist schon ganz nah dran an dem, was sie täglich erleben. Der Spiegelsaal kommt vor in den Märchen.
Ute Heidmann weiß auch, wer gemeint sein könnte. Elisabeth Charlotte, eine Nichte Ludwigs des 14. Ihr hat Charles Perrault seine Märchen gewidmet. Sie ist jahrelang die begehrteste hochadlige Partie in Europa und damit eine Art Trumpfkarte ihres königlichen Onkels. Die Aussicht auf ihre Hand setzt Ludwig der 14. in seinem europäischen und dynastischen Machtpoker ein. Und so ein Spiel wird überall mit jungen Frauen gespielt, bis hinab in die vermögenden Kreise des Bürgertums.
Was er nun wirklich der Elisabeth Charlotte d'Orléans mitteilen will und auch den adligen Frauen hauptsächlich, ist, dass sie in einer sehr korrupten Gesellschaft sich befinden und dass sie mal aufpassen sollen, dass sie nicht an den Nächstbesten verschachert werden.
Oder verführt und damit gesellschaftlich vernichtet wie Rotkäppchen. In der Originalausgabe von 1697 verdeutlichen die Abbildungen eine eindeutige Situation.
Es ist ja gar kein kleines Mädchen auf diesem Bild. Es ist eine junge Frau, die sitzt im Bett mit so einem sexy Tüchlein auf dem Kopf und weiß ja nicht, wie gefährlich es ist, solchen Verehrern auch noch das Mäulchen zu streicheln, wenn die schon fast im Bett sind.
So gibt es auch kein Happy End in Perrauts brutaler Version.
Großmutter, was habt ihr für große Zähne?
Damit ich dich fressen kann.
Und mit diesen Worten stürzte sich der böse Wolf auf Rotkäppchen und fraß es.
Schluss. Kein Jäger, der alle lebendig wieder aus dem Bauch des Wolfs herausschneidet. Stattdessen eine Lektion.
Doch ach, ein jeder weiß, gerade sie, die zärtlich werben, gerade diese Wölfe locken ins Verderben.
Vor allem die Situation der Frauen hat Charles Perrault immer wieder interpretiert in der verschlüsselten Sprache seiner Märchen. Jakob und Wilhelm Grimm haben 100 Jahre später eine ganz andere Absicht. Sie nennen ihre Sammlung
Kinder- und Hausmärchen
und richten sich an die bürgerliche Kleinfamilie und die romantische Sehnsucht nach einer vermeintlich guten alten Zeit. Kein Wunder, dass Dornröschen dann anders ausgeht. Bei Perrault ist die Mutter des Prinzen nämlich eine Menschenfresserin, die es auf Dornröschen und ihre Kinder abgesehen hat.
Das war die Familienideologie. Böse Schwiegermuttern und auch feige Prinzen, das gehörte nicht rein in diese Ideologie,
meint die Märchenforscherin Ute Heidmann.
Das ist das Faszinierende daran, ja, dass das ganz unterschiedliche Geschichten sind, die aber mit dem Material gemacht werden.
Im Zeitzeichen erinnerte Ulrike Gondorf an Charles Perrault, der am 12. Januar 1628 geboren wurde. Redaktion Hildegard Schulte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.